Aus 2. Mose 33 lese ich den Predigtext von Vers 17 bis Vers 23. Mose aber sprach: Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Und er antwortete: Ich will all meine Pracht vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Dann sprach er: Du kannst mein Angesicht nicht schauen, denn kein Mensch bleibt am Leben, der mich schaut. Und der Herr sprach: Siehe, da ist Raum neben mir, tritt auf den Felsen. Wenn nun meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in eine Kluft des Felsens stellen und meine Hand schützend über dich breiten, bis ich vorüber bin. Und wenn ich dann meine Hand weghebe, darfst du mir nachschauen. Aber mein Angesicht kann niemand sehen. Liebe Gemeinde, was wir von Gott glauben in unseren Herzen, das bestimmt unser Leben. Was und wer er für uns ist, bedeutet in Wahrheit Inhalt unseres Lebens. Natürlich wird unser Leben an der Oberfläche von anderen Faktoren bestimmt. Wir haben einen Beruf gewählt und dieser Beruf verlangt von Ihnen, vielleicht unerbittlich, morgen früh um 7 Uhr oder um 8 Uhr an Ihrem Arbeitsplatz zu sein, bis morgen Abend um 5 oder um 6, vielleicht länger. Vielleicht gibt Ihr Beruf Ihnen viel Freiheit, eigenen Spielraum, aber er setzt Sie einem innervierenden Druck aus. Sie müssen Ergebnisse bringen. Sie müssen Erfolge zu verzeichnen haben. Ihre Kinder, Ihr Mann, Ihre Frau kommen nach Hause zu unterschiedlichen Tageszeiten. Sie wollen, dass man erwartet wird. Sie müssen vorbereiten, aufräumen, mit Liebe und Wärme empfangen und jeden Tag dasselbe. Das Leben ist von äußeren Faktoren bestimmt. Aber unter der Oberfläche leben die Kräfte, die unser Leben entscheiden. Unter der Oberfläche dieser äußeren Gegebenheiten geschieht das, was unser Leben ausmacht. Erfüllung, Frucht meines Lebens, Wagnis, Angst, Freiheit, Gebundenheit. Wir erleben das alles nicht an sich. Wir erleben es oder wir vermissen es. In den Bereichen unseres Lebens, die von außen her bestimmt sind. Vielleicht durchdringen diese Kräfte, was an der Oberfläche geschieht. Vielleicht auch führen sie ein Dasein, ein Eigendasein in unserem Innersten und wir fühlen uns gespalten. Unsere Sehnsucht nach Leben und Erfüllung ist verborgen vor den Augen der anderen. Was hat das mit Gott zu tun, mögen Sie fragen. Das hat doch etwas mit mir zu tun, aber doch nicht mit meinem Glauben an Gott. Aber das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Wie ich mich erlebe, wie ich in mein Leben erfahre, ist nicht zu trennen von dem, was ich von Gott glaube. Meine Angst dem Leben gegenüber spiegelt wider, was an Angst von Gott in mir lebt. die Angst, ihm nicht gerecht zu werden, seine Zuneigung und Gnade zu verlieren, spiegelt sich wieder in der Angst, Menschen nicht gerecht zu werden, mir selbst nicht gerecht zu werden in meinem Dasein. Mein Hunger nach Leben spiegelt meinen Hunger nach Gott wider, so missverständlich sich das auch ausdrücken mag. Was ist das für ein Gott, an den wir glauben? Wir glauben an Gott nicht allein, keiner von uns. Wir glauben an Gott in einer großen Gemeinsamkeit unserer Gesellschaft, unserer Kultur und unserer Geschichte. Unser Glaube an Gott ist nicht von heute, er ist von gestern. Er ist so alt wie die Menschheit. Beispielsweise, wenn wir sagen, Gott im Himmel, dann heben wir den Zeigefinger und glauben, Gott sei oben. Verzeihen Sie, aber da oben wohnen wir. Das ist ein Ausdruck der antiken Gottes- und Himmelvorstellung. Wir haben ja auch die Namen der römischen Götter den Sternen gegeben, nicht umsonst. Weit weg sind sie. Der Gott, den uns die Bibel vor Augen stellt, ist nicht weit weg, sondern er ist ganz nah. Paulus sagt das einmal im Blick auf das Wort Gottes. Ganz nah deinem Herzen. Dieser Gott mischt sich in das Leben der Völker. Er mischt sich ein. Und er mischt sich ein in das Schicksal des einzelnen Menschen, den er sucht. Er wird erlebt und beschrieben und erfahren als ein Gott, der handelt. Aber er handelt durch Menschen und darum ist er so missverständlich. Er wird beschrieben von Menschen und darum ist so vieles leicht zu missdeuten. Die Menschen glauben von Gott, was sie wollen. Auch du und ich. Es ist keiner von uns ausgenommen, aus dieser Freiheit unseres Herzens zu glauben, was wir wollen. Aber vielleicht sagen Sie, ich kann gar nicht glauben, was ich will. Da ist etwas in mir, das zwingt mich, das bedrängt mich, das bedroht mich vielleicht im Blick auf diesen Gott und von ihm her. Es ist so, wir glauben das, was das Herz uns sagt von Gott. Und damit sind wir Menschen gefangen. Gefangen in einem System. Was Gott tut in dieser Welt, was beschrieben wird von ihm, das glauben wir mit unserem Herzen und spiegeln es aus unserem Herzen zurück und dann sagen wir, so ist Gott. Was aber, wenn unser menschliches Herz verdunkelt ist, manchmal verfinstert ist. Was aber, wenn die Angst uns das, was Gott tut, entstellt? Wer wird uns erlösen? Wer wird uns helfen, diesen Gott zu erkennen, wie er ist? Ihm zu begegnen, wie er ist? Wir denken an die Ereignisse, mit denen Gott in der Geschichte, in der Bibel, in unserem Leben gehandelt hat. Wir deuten diese Herausforderungen unseres Lebens. Aber wie deuten wir es? Wie deuten wir die Befreiung Israels aus der Knechtschaft Ägyptens? Jenes große, einbrechende Ereignis im Handeln Gottes in der Weltgeschichte. Du meine Güte, die frommen Leute deuten es, als ob sie selbst dabei gewesen wären. Und die politisch Engagierten sehen es als die erste große Revolution. Wie werden die Handlungen Gottes nicht gedeutet? Die einen deuten den Kreuzestod Jesu Christi als den Sieg Gottes über die Sünde und die anderen deuten ihn mit der gleichen Selbstverständlichkeit als die Niederlage eines Menschen der gescheitert ist. Und beides ist möglich. Aus unserem Herzen sehen wir, deuten wir. Wie deuten wir unser Leben? Wie deuten wir die Forderungen unseres täglichen Lebens? Wie deuten wir Begegnungen, Herausforderungen, die uns verunsichern? Wie deuten wir unseren Hunger nach Leben, Erfüllung und Verzicht? Ein Mensch braucht Gewissheit für die Schritte, die er tut. Ein Mensch braucht Gewissheit für sein Leben. Ohne Gewissheit gleicht er dem Treibsand oder den Blättern im Wind, die wir jetzt draußen sehen. Natürlich, auch der Wind, der die Blätter treibt, ist noch Gottes Wind. Und auch die welken Blätter sind noch Gottes Blätter. Wir tun gut, das nie zu vergessen. Alles, was aus seiner Schöpfung kommt, kehrt letztlich in seine Schöpfung zurück und geht nicht aus Gottes Hand. Dennoch, Gott hat uns nicht gesetzt, Blätter zu sein, die verwelken und vom Wind herumgewirbelt werden. Gott hat uns gesetzt, Bäume zu sein an seinen Quellen, dass wir Frucht tragen. Und auch wenn die Blätter welken und im Sturm davongejagt werden, soll der Baum wurzeln und was in seinem Innern geschieht, ihn vorbereiten für einen neuen Frühling, für ein neues Jahr. Wir wollen darum diesen inneren Kräften Aufmerksamkeit schenken, den Kräften, die unter der Oberfläche unseres äußerlich so geregelten und bestimmten Lebens vorhanden sind und sich bewegen. Den Text, den ich Ihnen gelesen habe, habe ich noch einmal aufgegriffen nach mehreren Monaten um eines Wortes willen, das darin steht. Es ist das Wort, das Gott von sich selber sagt: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Rätselhaft, stoßend, ungerecht. Gott erscheint uns manchmal willkürlich in der Bibel. Er ist schwer zu fassen und nichts vertragen wir schlechter als einen Gott, der uns unsicher macht. Einen rätselhaften Gott. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Das klingt ärgerlich. Woher weiß ich, dass er mir gnädig ist und nicht dem anderen? So leben wir doch oft genug. Wir sehen, was die anderen bekommen und sagen, warum nicht mir? Und wenn man es selber hat, dann begegnen einem die anderen so. Und es ist nicht so einfach, mit der Gnade Gottes zu leben, wenn die anderen glauben, dass sie sie nicht haben. Was ist das für ein Gott, der so mit uns umgeht? Wir haben diesen Gott systematisiert. Wir haben uns ein Bild von ihm gemacht. Natürlich haben wir die Bibel dazu benutzt, denn irgendeine Grundlage brauchen wir ja. Aber dann haben wir ihn gezeichnet, festgehalten. So ist er, dieser Gott. Wir haben seiner Gnade Bedingungen gestellt. Wir haben Erfahrungswerte hinzugefügt. So haben wir uns von diesem Gott ein Bild gemacht, das die einen bedroht, weil ihr Herz mit Angst erfüllt ist, an diesem Übergott. Und das arrogante Herz des anderen nimmt die Zusagen Gottes mit Selbstverständlichkeit hin und baut sich daraus die eigenen Sicherheiten. Legt diesen Gott fest und damit alle anderen, die sich diesem Bild gemäß zu verhalten haben. Was haben wir nicht alles mit Gott gemacht? Was muss er tun, um diese Wand zu durchbrechen? Was muss Gott tun, um den Panzer zu durchbrechen, mit dem wir ihn eingemauert haben? mit unseren Bildern, mit unseren Vorstellungen, mit unseren Erfahrungen. Wir haben diesen Gott in unseren Herzen festgelegt und er muss uns enttäuschen, damit er uns begegnen kann. Wie kommt er zu uns und wie kommen wir zu ihm? Es geht nicht ohne den Preis unseres Lebens. Es geht nicht ohne den Preis unseres Lebens, dass Gott ausbricht aus diesem Bild und wieder der Gott wird, auch für uns, der er ist, der freie Gott, der souveräne Gott, der sich nicht an das Bild zu halten gewillt ist, dass wir uns von ihm machen. Denn wenn er in diesem Bild bleibt, dann sind wir verloren und ausgeliefert dem Trugbild unseres Herzens, das wir von ihm haben. Wenn es ihm aber gelingt, dieses Bild aufzubrechen in unseren Herzen, dann haben wir eine Chance zum Heil und zum Leben. Unser Text hat einen Zusammenhang, an den sich manche noch erinnern mögen. Es war ein bedeutungsvoller Augenblick in der Geschichte des Volkes Gottes. Die große Erfahrung der Freiheit lag hinter ihnen. Und nun haben sie Gott erlebt, in seinem Wort, als den, der ihnen Weisungen gab, ein Fundament gab für ihre Gemeinsamkeit in seinen Geboten. Und nun werden sie auf den Weg geschickt. Auf einen langen Weg durch die Wüste in ein Land, das Gott ihnen versprochen hat, das er ihnen bereiten will, das er ihnen schenken will. Am Anfang dieses Weges entsteht die Situation, aus der wir Gott haben reden hören. Und es ist die Unsicherheit eines Mannes, der dieses Gespräch verursacht. Die Unsicherheit eines Mannes, der nicht mehr so sicher ist im Blick auf sich selbst und die Erfüllung der Aufgabe, die ihm gestellt ist. Und er fragt diesen Gott. Er fragt nach ihm und will ihn erleben. Und so hat er sich von diesem Gott etwas erbeten. Mose ist unsicher über den Weg, der vor ihm liegt, ob er ihn bestehen kann. So hat er von Gott etwas ganz Natürliches erbeten. Er will auf diesem Weg Gottes Herrlichkeit schauen. Und wer von uns wollte das nicht? Man kann es auch anders sagen. Er wollte auf diesem Weg Erfüllung erleben, Bestätigung erleben, sein Leben erleben. Wer von uns möchte schon in den Herausforderungen seines Lebens versagen müssen? So hat er Gott gesagt, Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Und Gott sagt ihm, dass er das, was er von ihm erbeten hat, ihm schenken will. Gott ist darauf bedacht, dem Herzen Bestätigung zu geben. Aber um welchen Preis? Wie kann ich gewiss werden für die nächsten Schritte meines Lebens? Wie kann ich erfahren, dass er mit mir geht? Wie kann ich gewiss werden, dass meine Zukunft eine Zukunft ist, in der Gott mir seine Herrlichkeit zeigt und damit mein Leben füllt? Wie kann ich gewiss sein, dass ich nicht ein Opfer meines Herzens werde? Ein Opfer des Bildes, das ich mir von Gott gemacht habe. Ich möchte es gerne wissen. Und ich möchte gerne vorausschauen können. Ich möchte genau wissen, wie es gehen soll. Ich möchte Sicherheit in meinem Herzen haben. Und wenn ich sie nicht finde, habe ich Angst und zögere und wage die Schritte nicht zu gehen. Da erlebt Mose ein Wort von Gott, in dem ein faszinierendes Bild die Mitte ist. Gott sagt ihm, sieh, ich gebe dir, was du erbeten hast. Ich gehe an dir vorüber und ich gehe dir voraus. Aber wenn ich an dir vorübergehe, dann werde ich meine Hand schützend über dir halten, sodass du nicht siehst. Darin liegt ein ungeheures Geheimnis der Begegnung mit Gott. Es gibt Bereiche unseres Lebens, in denen Gott seine Hand über uns schützend hält, dass wir sie nicht sehen. Dass wir ihn nicht sehen. Das vorwärts drängende Herz, das Sicherheiten, Gewissheiten fordert, das Sehen und Erkenntnis fordert, erlebt eine Hand Gottes, die ihm das Wissen, das Erkennen verschließt. Aber es erlebt einen Gott, der diesen Weg vorausgeht, der ihn mit seiner Gegenwart durchschreitet, sodass Mose, wenn er den Weg wagt, ihn geht, ohne ihn zu kennen, ohne ihn zu wissen, aber Gott nachsieht. Es ist eigenartig, was sich in dieser Begegnung als Herausforderung Mose stellt. Er muss Gott loslassen. So wie er ihn kennt, das, was er mit ihm erlebt hat, so wie er ihn geschaut hat, muss er ihn loslassen in einen Bereich, in dem Gott sich ihm verbirgt. Wir werden Gott, so wie er ist, nur erfahren, wenn es einen Bereich in unserem Leben gibt, in dem er uns verborgen bleibt. Das religiöse Wissen, das die Landkarte des Himmels ausfüllt und auszeichnet, das so genau weiß, wie all die Wesenszüge Gottes gehen, und sei es dann im Namen der Bibel, die Landkarte Gottes darlegt, ist die Religion und führt zu der Religion, die nur unsere Verlorenheit bestätigt, unsere Heilung unmöglich macht und uns von Gott entfremdet und damit uns selbst entfremdet. Die Herausforderung dieses Lebens aber anzunehmen und sie bestehen können im Namen dieses Gottes bedeutet, dass in unserer Vorstellung von Gott Ebenen verborgen bleiben, ein Nichtwissen und ihm darin dennoch trauen. Niemand wird die Herrlichkeit Gottes schauen, der Gott nicht den Raum lässt und ihm die Freiheit gibt. Das mag komisch in ihren Ohren klingen, aber wir müssen Gott wieder die Freiheit geben. Ihm die Freiheit geben, sich selbst zu sein und sich nicht nach der Angst unseres Herzens zu richten und sich auch nicht nach der Arroganz unseres Herzens zu richten, mit der wir uns und andere so festlegen. Wenn wir Gott den Raum der Freiheit geben, dann sind wir bereit, uns von ihm im Nichtwissen halten zu lassen. Da nehmen wir auch die Hand an, die verdeckt, und nicht nur die Hand, die offenbart. Und dann mag das geschehen, was wir uns wünschen. Vielleicht. Dass wir erleben, dieses, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Dieses Wort kann nur von einem Menschen persönlich erfahren werden. Die Gnade Gottes lässt sich nicht wie mit einer Gießkanne das Wasser einfach so durch die Gegend schütten. Die Gnade Gottes ist die Erfahrung eines Menschen im Nichtwissen Gottes, in dem ich nicht über ihn verfügen kann. Wir tun darum gut, auch im Überprüfen unserer Gebete zu entdecken, was nicht geschieht. Wir tun darum gut, uns zu lösen von diesem Systemdenken dieser Welt und unseres Wirtschaftslebens, das sich heute ja so stark an der Technik orientiert. Wenn das Licht nicht brennt, dann guckt man nach, wo der Strom unterbrochen ist, dann fliegt man die Leitung und dann brennt das Licht und alles ist wieder okay. Wenn ich bete, dann muss das erhört werden, und wenn etwas nicht stimmt, dann muss ich nachgucken, wo es nicht stimmt, dann flicke ich die Leitung wieder und alles ist wieder okay. Und Gott richtet sich nach den Leitungen, die wir verlegt haben. Und seine Lampe brennt dort, wo wir finden, dass wir Licht brauchen. Und so wie wir über die Technik verfügen, so verfügen wir unmerklich über Gott. Und damit haben wir ihn verloren. Wenn Gott unsere Lampen trotzdem brennen lässt, dann soll uns das nicht täuschen. Er weiß, dass wir Licht brauchen. Aber wenn er sie einmal nicht brennen lässt, dann soll uns das erst richtig freuen. Er nimmt uns ernst. Und er will, dass wir ihn ernst nehmen. Er will, dass wir ihn erleben als der, der uns liebt. Auch dort, wo er verdeckt, wo wir nicht hineinsehen, wo wir nicht verstehen, wo wir die Ursache nicht erkennen können und dennoch wagen, ihm zu vertrauen. Diese Nähe und Unmittelbarkeit Gottes will mit uns ziehen. Unser eigenes Herz aus der Selbstentfremdung lösen und erlösen und uns selbst vertraut werden und vertraut machen. Die Freiheit bedeutet nie in diesem Leben, dass ein Mensch oder Gott einfach macht, was er will, wie man so schön sagt. Diese Willkür, dieses unkontrollierte Hin und Her. Oh nein, Freiheit bedeutet, den Weg, sich selbst zu sein, gehen. Und Heil haben wir für unser Leben in den inneren Kräften, in dem, was in uns vor sich geht, nur aus der Gemeinschaft mit einem Gott, dem wir die Freiheit geben, sich selbst zu sein, uns so zu begegnen, wie er ist. Und dazu gehört, mein Angesicht kann niemand schauen. Es bleibt eine Verborgenheit. Vielleicht wird er sie einmal in einer neuen Schöpfung lösen. Wir wissen es nicht. Aber in dieser Verborgenheit will er uns begegnen als der Vertraute. Dem zu vertrauen, es sich lohnt. Amen.